eine Jagdwaffe im Porsche bei geöffnetem Rückfenster oder auch eine Landesrätin, die er sich nicht in der Horizontale vorstellen möchte. Georg Donnauer sorgt seit Beginn seiner politischen Karriere für jede Menge Aufsehen.
Und genau über diese Skandale sowie seinen allerletzten Bock, nämlich einen toten Hirschen, sprechen wir gleich persönlich mit Georg Donnauer. Der stellvertretende Tiroler Landeshauptmann von der SPÖ ist heute unser Gast. Herzlich willkommen bei Beide Seiten live.
Zuvor aber der Blick auf zwei weitere spannende Tagesthemen und da werden wir Ihnen wie gewohnt jeweils zwei Seiten aufzeigen. Heute haben wir Manfred Schmidt und auch unseren Kollegen Patrick Schwanzer von unserer Puls24-Redaktion bei uns sitzen. Die haben recherchiert.
Hallo.
Hallo, grüß euch, schönen Abend.
Ja, und
bei der heutigen Sitzung im Nationalrat, das ist unser Thema Nummer eins.
So ist es.
Da gab es vor allem ein Thema, nämlich ihn hier, der gleich auftaucht, FPÖ-Chef Herbert Kickl. Gegen Kickl ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen möglicher Falschaussage im rot-blauen Machtmissbrauchsuntersuchungsausschuss.
Ja, und bis auf die FPÖ stimmen da tatsächlich alle Parteien dieser Auslieferung von Kickl zu und ja, alle gegen Herbert Kickl. Viele sehen diesen Schritt tatsächlich auch positiv, Patrick.
Die Frage hat auf alle Fälle für jede Menge Krach in der besinnlichen Vorweihnachtszeit und in der allerletzten Nationalratssitzung vor der Winterpause geführt. Aber die Begründung ist ganz einfach. Unabhängige Gerichte sollen klären, ob an diesen Vorwürfen gegen Herbert Kickl was dran ist oder nicht, heißt es da. Von allen Parteien, vorneweg die ÖVP, die sich da vielleicht noch ein bisschen an ihren Sebastian Kurz zurückerinnert, der ja auch wegen einer Falschaussage im Urschuss vor der Richterin gesessen ist. Und da sagt man, genauso wie bei Sebastian Kurz soll jetzt auch bei Herbert Kickl ein Gericht klären, ob an diesen Vorwürfen, an dieser mutmaßlichen Aussage, Falschaussage was dran ist oder nicht. Und es war ja auch die ÖVP, die das Ganze ins Laufen gebracht hat, denn da hat man eine 19-seitige Sachverhaltsdarstellung eingebracht und aufgrund dessen hat dann auch erst die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft da zu ermitteln begonnen. Und die Volkspartei wirft da eben Herbert Kickl unter anderem in 6 Fällen vor, die Unwahrheit im rot-blauen Machtmissbrauchsausschuss gesagt zu haben, eben bezüglich der Inseratenvergabe, Verbindungen zur Werbeagentur Ideenschmiede oder aber auch zu seinem Verhältnis zu Hans-Jörg Jenewein.
Es könnte das Ganze natürlich auch ein Schuss in den Ofen sein, Manfred, der Kickl in Wirklichkeit nur noch mehr Unterstützung bringen könnte. Was spricht denn dafür?
Ja, ich habe im Zuge der Recherche mit einem Meinungsforscher telefoniert, der hat mich fast ein bisschen ausgelacht auf meine Frage, ob Ermittlungen und Skandale der FPÖ schaden würden oder nicht. Er hat gesagt, den Wählern ist sowas relativ egal, den FPÖ-Wählern. Wenn man sich anschaut, dieser Grazer Finanzskandal, wo seit Jahren ermittelt wird, der hätte eigentlich alle Zutaten gehabt für einen großen Skandal. Und wenn man sich die Landtagswahlergebnisse anschaut aus der Steiermark, da habe ich die Zahlen nochmal mitgenommen, da hat die FPÖ fast 35% erreicht. Und da war den Wählern dieses ganze Ermittlungsgedöns und Anführungszeichen war den Wählern egal. Und in der Causa Kickl, sagt der Meinungsforscher, da ist es ähnlich, denn wenn es Ermittlungen gibt gegen einen Parteichef von einer Partei, die ich wählen will, dann führt das eher dazu, dass ich mich noch mehr bestärkt fühle, auch in dem Mantra, das die FPÖ immer vorbetet, das System ist gegen uns und die wollen mich verhindern. Also das unterstützt eher die Erzählung der FPÖ, dass die da gegen uns sind und Leute, so Wechselwähler, die vielleicht früher ÖVP gewählt haben, jetzt vielleicht zur FPÖ schwanken, die könnten von dieser Erzählung auch mitnehmen, ja, da wird der FPÖ übel mitgespielt und das könnte Kickl dann eher helfen, wenn gegen ihn ermittelt wird. Ich habe da auch noch einen Sager von Max Lercher mitgenommen, der neue SPÖ-Chef in der Steiermark, der sagt auch, es ist vielleicht gar keine so gute Idee, wenn man zu sehr gegen die FPÖ-Politik macht.
Es muss einen Grund haben, warum die Freiheitliche Partei gewählt wird. Und diesen Grund darf man nicht beschönigen, dem muss man sich stellen. Das ist mein Zugang zur Politik. Glaubwürdigkeit aufbauen, nichts beschönigen, die Dinge so sehen, wie sie sind und ohne ideologische Scheuklappen Lösungen präsentieren.
Genau, Max Lercher, der will ohne ideologische Scheuklappen Lösungen präsentieren. macht ein bisschen was Andreas Babel im Wahlkampf auch gesagt hat, und zwar FPÖ-Wähler irgendwie auch versuchen anzusprechen, ist der SPÖ im Bundeswahlkampf nicht gelungen. Aber das Ziel ist schon, dass man vielleicht die Themen der FPÖ doch irgendwie aktiver aufnimmt, denn bei der Nationalwahl, da haben ja auch fast ein Drittel der Österreicher die Blauen gewählt.
Aber da sagt eben die andere Seite vor allem, die FPÖ ist zwar gut dabei, Probleme aufzuzeigen, aber sie bietet nie wirklich Lösungen an, die auch umsetzbar sind im Land, vor allem die rechtlich umsetzbar sind, wo es juristische Rückhalt gibt für diese Gesetze. Und dasselbe Spiel hat es auch ordentlich heute wieder im Nationalrat gekracht bei der Aktuellen Stunde zum Thema Asyl in Verbindung eben mit Syrien. Soll man jetzt hier Syrer, Syrerinnen wieder heimschicken, abschieben, das Ganze neu bewerten? Und da ist der ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, Herbert Kickl, scharf angegangen.
Wenn Sie, Herr Klubobmann, ein Posting mit guter Heimreise absetzen, dann wird dadurch nicht ein einziger Syrer ausreisen. So wie Sie auch als Innenminister keinen einzigen gehindert haben, über die Grenze zu kommen. Es ist einfach die Volkspartei, die gezeigt hat, wie es tatsächlich geht. Ja, dass Sie das erheitert. Zeigt ja nur, wie Sie mit diesem Thema umgehen. So lächerlich, wie Sie das alles finden, ist es aber nicht. Für die Menschen ist es ein ernstes Thema. Da können Sie noch so viel drüber lachen und sich auch lustig machen. Weil wie heißt es so schön, es ist nicht das Erzählte, das reicht. Es geht schon um das Erreichte, das zählt.
Und dass man eben etwas erreichen möchte, hat heute Gerhard Kahner, der Innenminister, auch beweisen wollen und sein Programm eben für diese Rückführungen im Nationalrat präsentiert. Und das soll ein Stufenplan sein. Man möchte zuerst vor allem jene Syrer und Syrerinnen unterstützen, die freiwillig in ihr Land wieder zurückreisen möchten, um es gemeinsam aufzubauen. Und die zweite Gruppe, die hier abgeschoben werden soll, das sollen vor allem Straffällige und jene Menschen sein, die sich nicht wirklich integrieren lassen und auch Probleme am Arbeitsmarkt haben.
Ja, die andere Seite, die sieht das anders. Und zwar, die sagt, die FPÖ, die hat eigentlich die Positionen, die von den anderen nur nachgehüpft werden. Also diese Schmied-Schmiedl-Geschichte. Ich als Selbstschmied, ich bin da wahrscheinlich nicht ganz, ja, ich bin da unverdächtig. aber da ist es schon so, da ist der Vorwurf, was die ÖVP macht, schön und gut, aber eigentlich soll es noch härter sein. Und wenn der Innenminister Kahner sagt, da wird ordentlich jetzt Gas gegeben bei den Abschiebungen, dann kann die FPÖ immer sagen, naja, aber mit uns würden noch mehr Menschen abgeschoben werden. Das heißt, da kann man immer noch radikaler auftreten und auch selbstbewusster. Ich habe da einen Sager von Harald Wilimski mitgenommen, Delegationsleiter im EU-Parlament, der doch sehr selbstbewusst auftritt und in Richtung seiner eigenen Leute heute das sagt.
Ich freue mich wahnsinnig, hier einen Block, so groß wie er noch nie war, an freiheitlichen Abgeordneten zu sehen. Einen starken rot-weiß-roten Block hier zu haben, der Österreich in eine gute Zukunft führen wird. Sie werden diese erfolgreiche Bewegung nicht verhindern können, auch wenn sich jetzt der politisch wankende und taumelnde und stolpernde miteinander irgendwo einhängen, irgendein schwaches Regierungsbündnis zu formieren. Nein, hier sitzt die Zukunft und ich bin stolz, Teil dieser Bewegung sein zu dürfen.
Ja, mit dieser großen blauen Bewegung wird es in naher Zukunft eher nichts werden, weil auch heute haben sich im Nationalrat im Plenum wieder alle gegen die FPÖ und vor allem auch gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ ausgesprochen. Vorne mit dabei wiederum die ÖVP, der ja da immer ein nahe Verhältnis zur FPÖ zugesagt wird, beziehungsweise regiert man jetzt dann schon in 5 Bundesländern mit der FPÖ. Da ist man schon auf Kuschelkurs. Im Bund ist es noch eher härter zueinander. Und da hat ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker wieder ordentlich ausgeteilt.
Herr Klubobmann-Kickl, es will Sie niemand in diesem Haus. Sie finden in diesem Haus keine Partner. Sie sind gescheitert in der Suche nach einem Partner zur Bildung einer Bundesregierung. Sie haben genauso versagt in dieser Arbeit wie als Innenminister. Es ist nicht nur so, dass Sie in diesem Haus niemand will. Es ist auch so, dass Sie in dieser Republik niemand braucht.
Und warum niemand Herbert Kickl in dieser Republik braucht, das führt heute auch ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Edtstadler sehr gut aus, weil die Blauen hier einfach viel zu radikal sind und dubiose Freundschaften pflegen. Hören wir da auch noch kurz rein.
Und Herr Abgeordneter Kickl, passen Sie auf mit Ihrer Freundschaft mit Putin und Russland, dass Sie nicht irgendwann als Schlafwandler in der transsibirischen Eisenbahn aufwachen, in einem Straflager, in einem Gulag und sich dann die Menschenrechte zurückwünschen, die Sie hier so selbstverständlich hinnehmen, aber auch leichtfertig aufs Spiel setzen mit einer Rede wie der, die wir gehört haben.
Extrem hitzig heute den ganzen Tag im Nationalrat. Das Thema haben wir jetzt ausdiskutiert und das Thema Menschenrechte, das die Ministerin Edtstadler angesprochen hat, das betrifft uns auch jetzt, denn es ist fix, die Fußball-WM 34, die wird in Saudi-Arabien gespielt.
Und du hast schon angesprochen, Thomas, der Aufschrei ist dementsprechend vielerorts groß, denn damit will Saudi-Arabien, dass eben eher für Zwangsarbeit, Hinrichtungen oder das Missachten von Frauen- und Menschenrechten bekannt ist, sein Image aufpolieren. Was aber gibt es dennoch Positives zu sagen, wenn diese WM 2034 in Saudi-Arabien stattfindet? Das war deine Aufgabe, Manfred, das heute zu recherchieren. Ich bin sehr gespannt auf die Argumente. Das war sicher nicht so leicht.
Und ich gebe das Wort gleich auch weiter an Peter Filzmeier, nicht nur Politikexperte, sondern auch Sportfachmann. Der schildert kurz, was für ein Dilemma die FIFA generell hat, weil die würde ja eigentlich gerne so Großveranstaltungen in Demokratien abhalten, aber da gibt es ein Problem.
Man hat über 200 Mitgliedsverbände, davon sind aber nur rund 60 oder 70 aus Demokratien. Das heißt im Umkehrschluss, die Nicht-Demokratien haben eine satte Mehrheit und können Abstimmungen mitbestimmen. Und natürlich gibt es andere Gründe für Saudi-Arabien, nämlich hunderte Milliarden Gründe. Jeder einzelne davon ist ein Dollar.
Das ja, Geld.
Also zu wenig demokratische Länder und das liebe Geld. Also Peter Filzmeier führt es aus, dass da gibt es zu wenig demokratische Länder, aber die FIFA hat natürlich auch ziemlich gefernst gemacht, diesen ganzen Prozess. Sie hat in den WM-Austragungsorten davor praktisch alle Kontinente schon besetzt, dass am Ende für 2034 nur mehr Asien und Australien übrig geblieben sind. Und Australien war dieser ganze Prozess viel zu kurzfristig angesetzt und dann blieb eigentlich nur mehr Saudi-Arabien übrig. Das heißt,
man hat es ihnen leicht gemacht.
Man hat es dann Saudi-Arabien leicht gemacht. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Also da gibt es Islamforscher, Politikwissenschaftler, die sagen, Fußball ist etwas, das sollte nicht nur dem Westen vorbehalten sein, sondern auch asiatischen Ländern. Und in Saudi-Arabien gibt es eine große Fußballliga für asiatische Verhältnisse. Und wenn da jetzt mehr Geld in die Hand genommen wird, wenn Fußball ein noch globaleres Event wird, dann kann das gar nicht so schlecht sein. Der ÖFB-Interimspräsident, der auch mitgestimmt hat heute, der hat gesagt, man kann ja auch ein bisschen hoffen, dass die Lage dann in Saudi-Arabien besser wird, wenn der Fokus auf die Menschenrechtslage in diesem Land drauf liegt.
Prinzip Hoffnung, das hatten wir ja schon bei der WM Katar gesehen, aber natürlich die Gegenargumente gegen Saudi-Arabien sind Legion. Welche sind das?
Aber du hast es ja schon angesprochen, viel Geld in die Hand zu nehmen, um hier auch Sportevents durchführen zu können, fällt bei vielen Kritikern unter den Hashtag Sportswashing, eben sich mit viel Geld hier reinzuwaschen, um mit dem positiv besetzten Wort Sport all die negativen Dinge im Land, in diesem Königreich sozusagen zu übertünchen. Und Bianca, du hast das ja auch schon zu Beginn erwähnt, es gibt halt eben ganz viel Menschenrechtsproblematisches in diesem Land. Und da weisen auch Amnesty International und Human Rights Watch vor der Vergabe darauf hin, dass man eigentlich alles, was jetzt Saudi-Arabien verspricht, was man denn ändern möchte, eigentlich schon längst geschehen hätte müssen, bevor diese Abstimmung stattfindet. Und von Human Rights Watch gibt es auch ein gutes Beispiel eines nepalesischen Gastarbeiters, der eigentlich als Kellner in das Land kommen hätte sollen, am Ende aber als Lastenträger in einer Fabrik arbeiten musste, statt 8 Stunden, 14 Stunden gearbeitet hat und sein monatlicher Lohn auch nicht pünktlich ausgezahlt wurde. Also das zeigt einfach Lohndiebstahl, Ausbeute und teilweise Zwangsarbeit. Wenn wir uns jetzt vor die Augen halten, dass da teilweise, ich glaube, 11 Fußballstadien erst erbaut werden müssen, damit diese WM stattfinden kann. Und man zu Katar blickt, wo es angeblich viele Tote im Zuge dieser Stadienerrichtung gegeben hat, dann ist das schon, eben sagt die eine Seite, sehr problematisch zu betrachten. Und auch die FIFA hat zwar die Menschenrechtslage als mittleres Risiko in Saudi-Arabien eingestuft, aber ist nicht wirklich in diese Punktevergabe mit reinbezogen, wo man dann eben auslost, welches Land da zum Zug kommen kann. Und wenn man sich diesen FIFA-Bericht durchliest, dann kann man auch daran glauben, dass die Verfasser selbst Zweifel daran haben, dass hier Saudi-Arabien tatsächlich zu einem Umdenken bei den Menschenrechten kommt. Da heißt es, es sind erhebliche Anstrengungen und viel Zeit nötig, damit das wirklich passiert. Und von Seiten Human Rights Watch heißt es zur saudi-arabischen Bewerbung, das Positivste an dem Ganzen ist, dass sich die saudischen Behörden oder dass die saudischen Behörden sagen, einen Plan darüber zu haben, einen Plan zu machen, dass sie sich überhaupt irgendwie mal Gedanken machen. Und okay. Menschenrechtsaktivisten und vor allem Anwälte wollen hier jetzt auch die FIFA klagen. Da können wir ganz kurz in ein Statement reinhören.
Es gab Fälle, in denen Fußballfans dort verhaftet wurden, weil sie Lieder gesungen haben, die der Regierung nicht gepasst haben. Sie wurden dafür vor Gericht gestellt und es wurden Leute inhaftiert. Können Sie sich das vorstellen, wenn Fans Dinge tun würden, die die Regierung ablehnt? Diese grundlegenden Anforderungen müssen geändert werden, aber man muss auch an die Menschen denken, die dort leben, an die Menschen, die dort im Gefängnis sitzen, an die Menschen, die gefoltert wurden, an die Art und Weise, wie Frauen massenhaft diskriminiert wurden. Es sind Veränderungen, die erst sichtbar werden müssten, bevor man dort ein Fußballspiel veranstalten könnte.
Ich würde noch gerne die Seiten wechseln, und zwar, ich frage mich, wann gespielt werden soll, denn 2034 ist ziemlich eng alles, also da, zu Jahresanfang gibt es die Olympischen Winterspiele, im Sommer ist es unfassbar heiß, dort im Herbst sind die ganzen Ligen in Europa da, also ich weiß nicht, wann da gespielt werden soll, vielleicht wird es unterbrochen, vielleicht wird es doch nach Österreich verlegt, ich weiß es nicht.
Wir werden schauen.
Das sehen wir in zehn Jahren.
Schauen wir, ob es dann einen Alkohol gibt in den Stadien, weil auch das wahrscheinlich ist vielen Fußballfans durchaus recht wichtig beim Anschauen der Matches, aber gut, vielen Dank jedenfalls, Manfred, und vielen Dank, Patrick.
Danke euch.
Er ist gestolpert über einen erlegten Hirschen und über René Benko. Georg Dornauer ist vor genau einem Monat durch ein Foto in der Kronenzeitung unter Druck gekommen.
Ja, was ist seither passiert und wie war das denn genau? Das sagt uns Georg Dornauer jetzt im Studio.
Zuvor noch eine Szene, die uns auch sehr lebhaft in Erinnerung geblieben ist.
Das haben wir alle noch gebucht, oder?
Ja, das haben wir alle noch gebucht. Sehr zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl. Prost, die Herren.
Heute kommt niemand von der Sozialdemokratie, ist das richtig?
Ja, weil der einzig bundesrelevante Politiker hier ist.
Wer ist es? Achso, aber Sie werden sich ja nicht zur Sozialdemokratie rechnen, oder?
Ja, logisch. Hallo, der Papi gehört dazu.
Und wir begrüßen bei uns im Studio Georg Dornauer, Vizelandeshauptmann von Tirol von der SPÖ. Herzlich willkommen, guten Abend.
Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Und Herr Dornauer, wir beginnen gleich mit dem Foto, das Ihre Karriere verändert hat. Und zwar mit dem folgenden Foto, das wir jetzt einblenden können, auch für unsere Zuseher und Zuseherinnen. Dieses Foto ist nämlich vor etwa einem Monat erschienen und hat Ihre Karriere verändert. Und morgen, in einer Woche, treten Sie dann auch nach Ihrer Budgetrede im Landtag offiziell aus der Landesregierung zurück. War es das denn jetzt wert, mit Benko auf die Jagd, auf den Hirschen zu gehen, oder würden Sie es jetzt anders machen?
Na, selbstverständlich war das ein massiver, selbstverschuldeter Unfall, wenn man so will, in meiner politischen Laufbahn, in meiner politischen Arbeit. Es hat bei mir persönlich auch eingeschlagen wie ein Blitz, und könnte ich die Uhr zurückdrehen, würde ich das natürlich tun. Das geht bekanntlich nicht, und dementsprechend, wie gesagt, trage ich jetzt samt und sonders alle Konsequenzen. Jeder Tiroler, jede Tirolerin weiß, wie gern ich das Amt des ersten Landeshauptmann-Stellvertreters ausgeübt habe, mit wie viel Leidenschaft ich auch Tiroler SPÖ-Chef war. Aber wie gesagt, ich habe diesen Ausflug in die Steiermark massiv unterschätzt, und das war natürlich auch dementsprechend die Aufregung groß.
Würden Sie den Jagdausflug nicht mehr wiederholen oder nur schauen, dass das Foto nicht entsteht?
Na, ich würde den Jagdausflug nicht mehr wiederholen. Wie gesagt, das war ein schwerer Fehler, das war eine schwere Fehleinschätzung meinerseits. Ich habe das unterschätzt. Wie gesagt, die Konsequenzen dafür werde ich jetzt tragen, und dementsprechend sieht die Situation aus.
Wir schauen uns dann die politischen Konsequenzen an. Nur zum Ablauf, den Sie geschildert haben damals bei der Recherche der Kronenzeitung, haben zuerst die Jagd nämlich bestritten, dann nach Fotobeweis dann zugegeben, dass Sie doch auf der Jagd waren, dann wegen Waffenverbot den Abschuss auch bestritten. Warum sollte ja jemand auf die Jagd eingeladen werden, das Handwerk auch beherrschen, das tun sie ja, aber nicht schießen und nachher trotzdem für dieses Foto, das entstanden ist, vom legitimen Schützen den Hut samt Beutebruch auf den Kopf setzen.
Mit Verlaub dazu ist alles gesagt, von mir alles gesagt. Das, was ich gesagt habe, das entspricht der Wahrheit, aber es läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren. Auch darüber wurde berichtet, die Staatsanwaltschaft wurde eingeschalten und dementsprechend werde ich mich öffentlich dazu nicht mehr äußern.
Wer hat auf dem Foto geschossen?
Ich habe die Frage nicht verstanden.
Wer auf dem Foto hat geschossen?
Der Hotelier Armin Furtscheller.
Kommen wir zu Ihrer politischen Karriere. Ihr Nachfolger Philipp Wohlgemuth, der meinte ja kurz auch nach der Affäre vor einem Monat, Sie würden Ihr Grundmandat, auf das Sie ja auch ein Recht haben, nur temporär annehmen und nämlich bis zu Ihrer beruflichen Neuorientierung. Und genau dafür verzichtet ja jetzt die nachgerückte Sonja Föger-Kalkschmidt wieder auf dieses Mandat. Also wie lange ist denn da jetzt temporär?
Na, temporär ist ein wunderbarer Begriff, den kann man definieren. Und ja. Jedes Mandat ist temporär, es endet nämlich mit der Legislaturperiode. Zum einen, zum anderen, über meine politische Zukunft braucht sich niemand Sorgen machen. Zum einen, ich höre da auch auf keine Zurufe, weder von kritischen oder missgünstigen Kommentatoren, noch von der oberen Polit- oder Funktionärsbubble und Blase. Ich habe angekündigt, dass ich über Weihnachten grundsätzlich nachdenken werde. Und meine politische Heimat ist der Bezirk Innsbruck-Land letztendlich. Und ich werde mit meinem engsten Umfeld natürlich auch beraten, wie wir gemeinsam weitermachen. Und dann wird man sehen.
Das heißt, es könnte sein, dass Sie dann das Landtagsmandat dann auch zurücklegen. Bleiben Sie jedenfalls SPÖ-Bezirkschef in Innsbruck-Land?
Wir werden eine vorgezogene Konferenz organisieren jetzt. Die findet im Februar statt. Wie gesagt, ob ich bei dieser Konferenz kandidieren werde, darüber mache ich mir jetzt Gedanken in den nächsten Wochen und werde das ganze Schicksal, letztendlich das personelle Schicksal auch zurücklegen, dort, wo es hingehört, zu unseren Funktionärinnen und Funktionären.
Weil Sie gesagt haben eingangs, dass das ein Fehler war, dass diesen Jagdausflug überhaupt angetreten zu haben. Ihr Register, was Fettnäpfchen oder Fehler betrifft, war ja schon vor der Benko-Affäre ziemlich lang, kurz zur Erinnerung. Sie haben zum Beispiel das Parteilogo der SPÖ-Zentrale mit Ihrem Porträt überklebt, war ein ziemlicher Wirbel. Sie sagten über eine Kollegin im Krankenstand im Landtag, ich will mir die Landesrätin nicht in der Horizontalen vorstellen. Sie haben nach der Wahlniederlage von Pamela Rendi-Wagner gesagt, der FPÖ-Wähler wählt keine Frau mit Doppelnamen. Sie haben der rechtsextremen Plattform InfoDirect ein Interview gegeben und dann haben Sie auch Ihr Jagdgewehr bekanntermaßen, was jetzt das Waffenverbot ausgelöst hat, im offenen Porsche im Flughafen Parkhaus liegen lassen. Wie haben Sie das eigentlich alles politisch überstehen können?
Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Sie haben jetzt taxativ das ein oder andere Skandälchen oder auch den Fehler angeführt. Zum einen, zum anderen, was Sie nicht getan haben. Und dazu kennen Sie mich offensichtlich politisch zu wenig. Sie haben nicht registriert, dass ich seit 14 Jahren nicht nur in der Kommunalpolitik tätig bin, sondern eben auch auf Bezirks- und Landesebene. Ich habe nachdem ich zwei Kraftwerke nicht nur geplant, sondern auch realisiert habe, ich habe Kindergärten gebaut, ich habe Schulen saniert, ich habe eine verlässliche politische Arbeit geleistet in meiner Heimatgemeinde, hatte keinen Gegenkandidaten 6 Jahre später nach meiner Funktion als Bürgermeister. Das waren für mich immer die Belege und die Legitimation dafür, politische Arbeit zu leisten. Dort, wo man mich kannte, dort, wo man mich kennt, dort werde ich offensichtlich auch gewählt. Ich habe auch meine Versprechen eingehalten, die SPÖ Tirol zurückzuführen in die Landesregierung. Das war auch mit meiner Person sehr eng verknüpft, weil ich seit vielen Jahren auch sehr ein verlässliches Vertrauensverhältnis mit der Tiroler Volkspartei, mit der ÖVP in Tirol aufgebaut habe, über eine Vielzahl an Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Abgeordnete. All das haben Sie jetzt bei Ihrer Liste nicht aufgezählt, aber ja, das kann man natürlich ein bisschen auch schlagseitig, wenn man so will, ins Treffen führen.
War deswegen so gemeint, weil es eben am Anfang um den Fehler gegangen ist, vom Jagdausflug aufzulisten, was nicht noch alles passiert.
Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich Tag und Nacht politisch arbeite und bekanntlich, wo viel gearbeitet wird, ja, da passiert auch der ein oder andere Fehler, das ein oder andere Missgeschick, die ein oder andere Unkonzentriertheit, das gebe ich zu. Das war immer sehr hochstilisiert bei mir letztendlich auch. Entschuldigungen wurden selten angenommen und die mediale Blase war immer sehr interessiert an dem ach so polarisierenden oder vielleicht sogar schillernden Georg Turnauer aus Tirol.
Ich würde ganz gerne auch noch auf den Lebensstil von René Benko eingehen, denn der ist ja seit der Pleite durchaus bemerkenswert, dieser Lebensstil. Benko lebt in der Millionenvilla, als sei eigentlich gar nichts passiert. Das Haus gehört der Stiftung, Benko geht jagen, Benko fährt auch mit dem Motorboot am Gardasee, das er eigentlich nicht mehr hätte fahren dürfen. Der Masterverwalter Grabenweger nennt das Zitat ungeheuerlich. Mhm. Wie passt jetzt eigentlich dieser Lebensstil zu einem Sozialdemokraten?
Kann ich gerne beantworten, aber vielleicht darf ich bei der Gelegenheit schildern, was ist eigentlich passiert. Ich kenne René Benko seit Beginn des heurigen Jahres. Ich habe René Benko kennengelernt, wo sein Imperium bereits in Trümmern dalag. Ja, es hat mich diese schillernde Unternehmerfigur, wenn man so will, aus Tirol stammend, auch interessiert. Man hat auch Gespräche geführt, aber nie in einem politischen Zusammenhang, nie in einem wirtschaftlichen Zusammenhang. Und es steht mir nicht an, über irgendwelche Lebensstile zu urteilen, ob die akkordierbar sind mit den Grundsätzen der Sozialdemokratie oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen oder will ich auch nicht bewerten.
Haben Sie aber nicht verfolgt die Debatte rund um Alfred Gusenbauer, der ja auch gefragt worden ist, wie das zusammenpassen würde, dass eben ein ehemaliger SPÖ-Bundeskanzler und SPÖ-Chef mit René Benko arbeiten würde?
Ich habe an seinem Lebensstil nie partizipiert. Wie gesagt, man hat einen gemeinsamen Freund, der ist mittlerweile österreichweit bekannt. Dieser Hotelier, über diese Person habe ich René Benko kennengelernt, einige Male getroffen, einen folgenschweren Ausflug in die Steiermark gemacht, was ich nicht gemacht habe. Ich habe keine Rechnungen gestellt, ich habe nicht für ihn lobbyiert, ich habe keine Regierungsvorlagen eingebracht, ich habe mit René Benko nichts zu tun gehabt, ich habe nicht beispielsweise in einem Beirat meine Tätigkeit ausgeübt, wie das viele, eine Vielzahl von Politikerinnen und Politikern getan haben.
Kommen wir zu Ihrer Partei, Herr Dornauer, der SPÖ. Bundesobmann Andreas Babler versucht gerade eine Koalition zu schmieden mit ÖVP und mit NEOS. Nach wie vor ist eine Forderung der Bundes-SPÖ auch, Vermögens- und Erbschaftssteuern in Österreich einzuführen. Sollte sich Babler von diesem Projekt und von dieser Forderung verabschieden, um die Koalition zu retten?
Möglicherweise hat man sich schon davon verabschiedet, das weiß ich aber nicht, weil ich in diesem erlauchten Kreis von den rund 300 Verhandlern nicht bin. Ganz generell möchte ich schon dazu sagen, zu dieser Zuckerkoalition, die ja sehr euphemistisch derzeit noch beschrieben wird, man möge nun endlich aufs Tempo drücken. Das traue ich mir einfach zu sagen. Ich glaube, diese drei Parteien, respektive die drei Parteichefs, wissen seit ungefähr 6 Monaten, also bereits einige Zeit vor den Wahlen, dass man mit der FPÖ offensichtlich nicht koalieren will oder nicht koalieren wird. Dementsprechend würde ich schon empfehlen, dass es jetzt bald einmal zu einem Abschluss kommt, weil allein die Tatsache, dass, wie gesagt, diese 300 Verhandler dreimal die Woche quer durch ganz Österreich reisen und touren und dann ein bisschen Ideen austauschen, also das geht mir ehrlich gesagt zu langsam und dementsprechend wird man auch auf pragmatische Art und Weise jetzt eintüten müssen oder den Sack zuschnüren müssen, auch im Hinblick auf die Budgetsituation. Das ist ja der herausforderndste und spannendste Punkt. Ich glaube, dass einnahmenseitig wir, glaube ich, nicht das größte Problem haben. Wir müssen uns auch gemeinsam mit allen drei Parteien auf der Ausgabenseite des Budgets des österreichischen Haushalts zuerst konzentrieren.
Das ist aber was anderes, als die Bundes-SPÖ in den Verhandlungen einbringt. Denn die Bundes-SPÖ, namentlich Andreas Babler, spricht eher von einnahmenseitig, die Einnahmen zu erhöhen durch neue Steuern oder durch Steuererhöhungen. Und die ÖVP und die NEOS setzen sich mehr aufs Sparpaket drauf.
Schauen Sie, es ist eine massiv sensible Situation derzeit. Deshalb brauchen wir eine handlungsfähige Regierung, das raschest möglich, die nicht viel Energie in Abstimmungen und Akkordierungen investiert. Wir haben derzeit eine wirtschaftliche Rezession. Wir lesen tagtäglich von Insolvenzen. Wir lesen tagtäglich, dass der Industriestandort, beginnend in der Steiermark, Oberösterreich, mittlerweile auf ganz Österreich ausgedehnt, in massiven Schwierigkeiten ist und gerät. Und da muss man eben sehr sensibel natürlich auch in der Steuerpolitik agieren.
Noch eine kurze Abschlussfrage zu den Verhandlungen. Wer bremst denn? Weil Sie sagen, es geht Ihnen zu langsam. Alle drei zugleich?
Wie gesagt, ich bin nicht Teil des engeren Verhandlungsteams. Ich bin nicht Teil dieser 300 Personen. Ich bin nur nach wie vor Tag und Nacht bei den Österreicherinnen und Österreichern, bei den Tirolerinnen und Tirolern unterwegs und der Unmut wächst.
Herr Dornauer, wir sprechen gleich weiter nach einer ganz kurzen Pause und werden uns dann noch anschauen, was eventuelle Auswirkungen sind, sollte es nämlich tatsächlich nicht zu einer Koalitionsbildung kommen und dann speziell natürlich auch für Andreas Babler die Konsequenzen besprechen.
Wir sind gleich wieder da. Beide Seiten live, wir sind zurück mit Georg Dornauer als Gast.
Nach wie vor schön, dass Sie da sind, Herr Dornauer. Die Frage, bei der wir stehen geblieben sind, war die Frage zu den Koalitionsverhandlungen. Und da stellt sich natürlich schon auch eine gewisse Problematik dar, dass ich es hinausbekomme. Denn sollten diese Verhandlungen scheitern, was könnte denn dann in weiterer Folge passieren, dass eben die ÖVP vielleicht doch noch mit der FPÖ in Verhandlungen geht, vielleicht mit einem anderen Vorsitzenden als Niehammer eventuell oder dass es Neuwahlen gibt? Was halten Sie dafür am wahrscheinlichsten?
Ich gehe davon aus, dass die drei Parteichefs alles daran setzen werden, dass diese Koalition zustande kommt, weil ja, möglicherweise auch ihr persönliches politisches Fortkommen oder Überleben davon abhängen wird. Das ist meine persönliche Einschätzung. Noch einmal, man weiß seit einiger Zeit, nicht erst seit dem 29. September, dass man zu dritt, wenn es notwendig sein wird, also aufgrund einer parlamentarischen Mehrheit koalieren will. Dieses Commitment offensichtlich hat bestanden oder besteht bis zum heutigen Tag. Sie müssen nicht regieren, aber sie wollen regieren. Das hört man ja immer wieder. Dementsprechend sollen sie das jetzt auch tun. Aber dazu braucht es einen mutigen Abschluss.
Jetzt muss man aber sagen, weder Nehammer noch Babler haben performt bei der Wahl. Dementsprechend stellt sich natürlich schon die Frage, Sie haben auch schon etwas in die Richtung angedeutet, ob eben, sollte es nicht zu einer Einigung kommen, dann Nehammer und auch Babler, der derzeitige SPÖ-Chef, dann Geschichte sind.
Wird man sehen, steht mir nicht zu, das zu kommentieren. Fakt ist, dass ich sehr wohl auch mich der Meinung anschließe, dass der Bundespräsident damals einen Fehler gemacht hat. Ich sage das mit ganz viel Respekt. Man hätte sollen von der Usance nicht abweichen. Man hätte sollen der stimmenstärksten Partei einmal zumindest den Regierungsbildungsauftrag erteilen. Wenn dann die Österreicherinnen und Österreicher buchstäblich gesehen hätten, dass das Herbert Kickl nicht und nicht gelingt, dass er keine stabile parlamentarische Mehrheit zustande bringt. Ich glaube, dann hätte die jetzige Dreierkonstellation unter ganz anderen, positiveren Vorzeichen gestartet.
Aber Sie wissen ja, wie die Stimmung innerhalb der SPÖ ist und innerhalb der Partei. Also wie viel Rückhalt, Rückenwind hat denn Andreas Babler dann noch? Wie würden Sie das einschätzen, definieren?
So wie ich das erlebt habe, hat Andreas Babler einen ganz klaren Auftrag am letzten Bundesparteitag erhalten. Die Situation rund um Rudi Fussi ist natürlich jetzt der denkbar schlechteste Zeitpunkt, mitten in Koalitionsverhandlungen sozusagen eine weitere Obmann-Debatte. Wir haben uns ja bekanntlich über die letzten Jahre immer wieder mit der personellen Spitze innerhalb der österreichischen Sozialdemokratie beschäftigt. Aber letztendlich war es auch Andreas Babler, der unser Statut, unser Parteistatut derart reformiert hat, dass eben solche Prozesse nun auch möglich sind. Ich werde das mit Spannung beobachten, aber man wird sehen, was am Ende des Tages herauskommt.
Das heißt, die Statutenreform war ein Fehler?
Ja, noch einmal, auch diese wurde mehrheitlich von unserer Partei so angenommen und hiermit damit auch beschlossen. Deshalb sind derartige Wege jetzt mit diesen berühmten 14.000 Unterschriften möglich und vielleicht, ja.
Ich möchte noch mal kurz zu dem kommen, was Sie vorher angesprochen haben, nämlich, dass der Bundespräsident Herbert Kickl durchaus, was die Chance gewesen wäre, als Stimmenstärkster, den Regierungsbildungsauftrag hätte geben sollen. Dann hätte man gesehen, wie sich Kickl bemüht und dann hätte man auch gesehen, wie er scheitert. Das passt aber doch nicht zusammen mit dem, was Sie vorher gesagt haben, wonach es jetzt dringend an der Zeit war, dass es endlich eine neue Regierung in diesem Krisenland Österreich geben soll. Das hätte ja dann noch länger gedauert, um diese Ehrenrunden zu drehen.
Ich finde, das passt sehr wohl zusammen, weil man natürlich auch auf die Stimmung innerhalb der Österreicherinnen und Österreicher eingehen muss. Und wie gesagt, ich bin Tag und Nacht unmittelbar draußen. Ich habe das sehr, sehr oft gehört. Der Unmut über diese damalige Entscheidung war ein sehr, sehr großer in der Bevölkerung, auch bei Nicht-FPÖ-Wählern. Und dementsprechend hätte ich von dieser Usance nicht abgeweicht. Zum einen, zum anderen, das, was ich eingangs gesagt habe, nämlich, dass aus meiner Wahrnehmung heraus sehr wohl bekannt war, dass SPÖ, ÖVP gemeinsam mit einem Dritten, sage jetzt einmal eine gewisse Analogie zur Wiener Stadtregierung, wird man ja auch orten zwischen SPÖ und NEOS, dass es eine Dreierkoalition, dass man das am Radar hatte. Dementsprechend würde ich Ihnen jetzt zutrauen, dass man bald einmal zu einem Abschluss kommt.
Kommen wir in die Bundesländer, die letzten Landtagswahlen, wie Sie wissen, haben der SPÖ weitere Niederlagen gebracht. In Vorarlberg das zweitschlechteste.
Das darf ich auch
außer einmelden. In Tirol, wo es ein 0-Plus gegeben hat.
Immerhin aber zumindest ein Schluss.
Stimmenzuwächst. Das ist richtig und es ist auch bei weitem nicht das historisch schlechteste Ergebnis der SPÖ Tirol. Das muss man an der Stelle auch erwähnen.
Die einzige Landtagswahl, nachdem eine SPÖ-Regierungsbeteiligung zustande gebracht wurde. In Niederösterreich ist es nicht gelungen, offenkundig in der Steiermark auch nicht, in Salzburg nicht und in Vorarlberg auch nicht.
Dann bleiben wir doch gleich bei Niederösterreich, was Sie erwähnt haben, wo Sven Herkowich, der dortige SPÖ-Chef, in den Koalitionsgesprächen gesagt hat, er würde sich eher die Hand abhacken lassen, was dann die ÖVP als Vorwand genommen hat oder als Grund dafür zu sagen, na dann wird das nichts mit der SPÖ. War das ein Fehler von Herkowich?
Ich schätze den Sven Herkowich sehr, aber ich glaube, dass sich da die jungen Herren ein bisschen geirrt haben oder vielleicht ihnen sogar ein politischer Fehler passiert ist. Ich für meine Person hätte mit Johanna Mikl-Leitner jedenfalls eine Koalition zustande gebracht.
Ich möchte kurz bei der Steiermark noch bleiben, ja. Zum Abschluss für die Bundesländer. Mhm. Nach dem Debakel ist ein sogenannter Parteirebell, als der Sie ja selbst auch oft tituliert worden sind, an die Spitze gekommen, nämlich Max Lercher. Und der sagt, es gibt einen Grund, warum die FPÖ gewählt wird, den darf man nicht beschönigen, dem muss man sich stellen. Welches Wahlmotiv beschönigt denn die SPÖ?
Na, ich glaube, dass es mittlerweile mehrere Gründe gibt, warum die Mehrheit offensichtlich der Wahlberechtigten, zuletzt bei den Nationalratswahlen, die FPÖ, der FPÖ ihr derzeitiges, temporäres vielleicht auch Vertrauen geschenkt haben. Ich glaube, das war der Restunmut aus der Corona-Politik der früheren Bundesregierung heraus. Es ist natürlich nach wie vor die Migrationsfrage, es ist natürlich nach wie vor die Teuerungsfrage. Es ist natürlich auch eine sehr schlagseitige und zugespitzte Haltung in der Ukraine-Krise, die die FPÖ seit Beginn an eigentlich eingenommen hat. Und dieses Konglomerat und mittlerweile hat die FPÖ natürlich auch über Jahrzehnte aufgebaute Stammwähler, was mich immer wieder erschüttert, gerade bei jungen Menschen, wie sehr man sozusagen sich dieser Partei angenähert hat. Und dementsprechend hat die Sozialdemokratie vielleicht diese Lebensrealitäten oft nicht so deutlich angesprochen, wie das die Freiheitliche Partei getan hat.
Die steirische SPÖ, die hätte jedenfalls gerne mit der FPÖ koaliert. Vielleicht macht das ja dann noch die burgenländische SPÖ im Jänner. Nach den Wahlen würde denn so eine Blau-Rot-Achse den Bann der SPÖ gegen die FPÖ vielleicht ein bisschen aufweichen, auch auf Bundesebene jetzt gesprochen.
Zum einen glaube ich nicht, dass Hans-Peter Doskozil einen Koalitionspartner benötigt. Ich gehe davon aus, dass die Burgenländerinnen und Burgenländer wissen, was Hans-Peter Doskozil zuletzt ist. Dann jetzt die jüngsten Umfragen sind, glaube ich, vor wenigen Minuten veröffentlicht worden. Ich glaube, Hans-Peter Doskozil liegt mit seiner SPÖ im Burgenland nach wie vor bei rund 47% und dann kommt irgendwo bei 25% die Freiheitliche Partei. Also das sind schon hegemoniale Positionen einer Landespartei. Die muss man erst einmal innehaben, auch in Umfragen. Und dementsprechend wird man sehen. Zum einen glaube ich auch, dass es irgendwo dann an der Zeit ist, diese strategische Einengung, wenn man so will, innerhalb der Sozialdemokratie zu beraten, zu überdenken.
Jetzt wissen wir ja auch, dass auf Bundesebene das Hauptthema, warum die FPÖ gewählt worden ist, definitiv das Thema Migration war. Das haben wir auch schon kurz angesprochen. Mhm. Deshalb auch die Frage an Sie. Ist dafür Andreas Babler vielleicht auch der falsche Kandidat gewesen? Eben jemand, der sich nicht sehr klar positioniert, gerade wenn es um das Thema Integration, Migration geht, um eventuelle Abschiebungen. Jemand, der eben sehr weit links positioniert ist und das gerade in einem Wahlkampf, wo eben eher die rechtere Meinung, die Meinung war, die die Bevölkerung vertritt.
Ich hätte es mir gewünscht und ich habe das ja nicht als Parteirebell, sondern einer, der sich bemüht hat, immer das Richtige zu sagen und das zum richtigen Zeitpunkt letztendlich auch. Ich bin seit 6 Jahren oder war seit 6 Jahren Parteichef in Tirol, in der Tiroler SPÖ und habe immer wieder auch bundesweit in den Gremien, aber natürlich auch medial gesagt, wir brauchen dringend einen Kurswechsel in der Asylpolitik. Wir brauchen dringend eine wahrnehmbare, restriktivere, strengere Asylpolitik. Wir dürfen uns da sozusagen nicht zu links ausrichten. Ich wollte da buchstäblich auch meine Partei zurechtrücken, wenn man so will. Ich glaube, dass es mir in Tirol von der politischen Wahrnehmung her innerhalb der Bevölkerung gelungen ist. Ich habe auch eine sehr vernünftige Migrationspolitik gemacht, immer im Einklang mit den Tirolerinnen und den Tirolern und habe auch einmal gesagt, stopp, da und dort brauchen wir eben kein Asylheim, keine Unterbringung, weil mir das zu gefährlich ist oder weil ich das nicht will.
Ist das jetzt Ihrer Meinung nach richtig, was die Bundesregierung macht, was die Syrien-Krise anbelangt, nämlich die Asylverfahren aktuell auf Eis zu legen und möglichst schnell Abschiebungen nach Syrien zu prüfen und möglich zu machen?
Dass positive Asylbescheide ohne dies immer wieder überprüft werden, das ist klar, glaube ich. Ich glaube schon, dass der Bundeskanzler da den richtigen Auftrag erteilt hat, an den Innenminister jetzt einmal diese Verfahren auszusetzen. Man wird dann in den nächsten Wochen und Monaten, jetzt glaube ich, ist es zu früh, schauen, ob denn tatsächlich die Lage sich derart stabilisiert in Syrien nach dem Ende dieses Regimes. Ja, und dann wird wahrscheinlich die vor diesem geflüchteten Regime, diese Syrerinnen und Syrer, werden aus meiner Sicht zurückgehen, so wie es heute auch der Aufruf war von den Interimsregierungschef oder vom interimistischen Regierungschef, wieder zurückzukehren in ihre Heimat, um diese aufzubauen.
Weil Sie vorher von der Diskrepanz gesprochen haben, auch von der Ausrichtung von verschiedenen Landes-SPÖ im Vergleich zur Bundes-SPÖ, was die Migration betrifft. Die Ergebnisse der Landtagswahlen sind aber teilweise oder zum Großteil eben sehr schlecht für die SPÖ verlaufen. Mit Ausnahmen haben wir schon festgehalten. Sind das jetzt Ihrer Meinung nach reine Landesergebnisse gewesen, diese Niederlagen der SPÖ, oder gab es da sehr viel Bundesgegenwind?
Ja, ich bin, wie gesagt, seit rund 20 Jahren in meiner Partei. Ich verfolge seit 20 Jahren jede einzelne Landtagswahl und Nationalratswahl. Und natürlich korrelieren die Landesparteien in ihrer Stärke, egal ob ÖVP, SPÖ, FPÖ, immer mit einem gewissen Bundestrend mit. Und wenn da natürlich auf Bundesebene immer wieder es zu Stimmenverlusten kommt oder dass das keinen massiven Aufschwung letztendlich auch in einer Landespartei erwirkt oder bewirkt, das, glaube ich, dürfte selbstredend sein. Ich für mich habe mich immer bemüht, wie gesagt, der richtige, pragmatische, vernünftige Politik anzubieten. Und ich habe noch einmal auf diesen aus meiner Wahrnehmung heraus Erfolg verwiesen, an marginalen, aber immerhin Stimmenzuwachs und letztendlich den Regierungsbildungsauftrag auch angenommen. Und wir regieren sehr erfolgreich mit der ÖVP.
Herr Dornner, Sie haben vorher auch Rudi Fussi angesprochen und auch gesagt, dass das zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt kommt, dass er jetzt SPÖ-Chef werden möchte. Halten Sie denn Rudi Fussi für einen ernstzunehmenden Herausforderer für Andreas Babler?
Na, das wird man sehen. Rudi Fussi war mit mir nicht immer ganz nett, aber auf der anderen Seite mögen wir uns recht gern. Ich glaube, man muss es ein bisschen auseinanderdividieren. Ich sage es noch einmal, ich glaube jetzt der ungünstigste Zeitpunkt, den sich Rudi Fussi aussuchen konnte, nicht nur im Sinne der Regierungsverhandlungen, sondern auch für unsere Partei. Zum einen, natürlich hat er auch programmatisch etwas vorgelegt, wo ich den ein oder anderen Punkt, das sage ich in aller Deutlichkeit, samt und sonders unterstreichen und politisch unterstützen würde, ja gerade in der vorhin erwähnten Migrationspolitik. Mhm. Und dementsprechend, wir haben in der Partei natürlich zwei, drei, vier Punkte, wo man, wenn man so will, auch ein bisschen gespalten ist. Vielleicht führt dieser vorhin beschriebene nun mögliche Weg auch zu einem gewissen Einigungsprozess. Ich werde das mit Spannung beobachten.
Herr Donner, abschließend kommen wir jetzt ein bisschen weg von der Politik. Es ist eine private Frage. Okay. Ihnen steht natürlich zu, das auch nicht zu beantworten.
Da tue ich mir immer sehr schwer bei privaten Fragen.
Nichtsdestotrotz werden wir es jetzt stellen, weil es einfach interessant ist. Ihre Verlobte ist ja auch Mitglied der postfaschistischen italienischen Partei von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Sie sind Sozialdemokrat.
Eine Regierungspartei.
Ja, Regierungspartei. Und als Sozialdemokrat hat man
aber... der spanische König in der Kamera.
Sehr gut. Aber das ist nicht das, worauf ich hinaus will, sondern ich will darauf hinaus, dass Sie als Sozialdemokrat im Normalfall eine völlig andere Weltanschauung haben als jemand von einer extrem rechten Partei. Wird das dann manchmal beim Frühstück Thema? Wird da dann diskutiert? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie kann das funktionieren?
Ich sehe meine Lebenspartnerin nicht so oft, zumal sie, wie gesagt, unter der Woche in Rom weilt und am Wochenende in der Regel in der Region Veneto. Und die wenigen Male, wo wir sehen, ist die Politik nicht immer die Causa prima. Und wie gesagt, ich habe die Parlamentarierin, die Honorevole Ambrosi, immer so wahrgenommen, dass sie durchaus auch eine Politik der Mitte in ihrer Funktion anbietet und versucht zu betreiben. Mehr möchte ich und kann ich dazu nicht sagen. Ich bin österreichischer oder Tiroler Politiker, jedenfalls in meiner aktuellen Funktion.
Dann sagen wir vielen Dank fürs Kommen und für das Interview.
Danke herzlichen für das Gespräch.
Dank. Ich danke.
Österreichs Wirtschaft in der Krise und die Unternehmen wanken. Die Insolvenzen sind um fast ein Drittel gestiegen.
Und bei uns prallen gleich zwei Weltanschauungen aufeinander. Gemeinwohlökonom Christian Felber ist im Duell des Tages mit dem sogenannten Investmentpunk Gerald Hörhahn.
Zuvor aber ein kurzes Statement zur Krise.
Wir sind bei rund 6.550 Insolvenzen, die wir erwarten bis zum Ende des Jahres. Das ist eine Steigerung zum letzten Jahr von rund 22% und verglichen zu 2019, das wir immer gerne als Vergleichsjahr nehmen, das war vor Corona noch ein Normaljahr, auch wenn es kein großes Insolvenzjahr war, aber verglichen zu 2019 sind wir bei plus 30%.
Und mittlerweile bei uns im Studio sind die Gäste da. Christian Felber, Ökonom und Autor der Gemeinwohlökonomie. Herzlich willkommen, guten Abend.
Guten Abend.
Und Gerald Hörhahn ist bei uns, Unternehmer und sogenannter Investmentpunk.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind.
Der Titel stimmt noch immer.
Noch immer. Ich bin ein Investmentpunk und da bleibe ich.
Die erste Frage geht auch gleich an Sie beide, denn die ÖVP, die will ja mehr sparen, hat es geheißen. Die SPÖ jedenfalls, die will mehr Geld einnehmen, zum Beispiel eben mit einer Erbschafts- oder auch einer Vermögenssteuer. Wäre denn eine solche Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer zielführend? Zuerst die Frage an Sie.
Ja, als Erste, wenn die Wirtschaft runtergeht, dann muss der Staat gegensteuern. Wenn man in der Krise oder in der Rezession spart, dann vertieft man die Rezession und verlängert sie. Das ist, glaube ich, eine makroökonomische Binsenweisheit. Das heißt, man muss gegensteuern, seien das jetzt Förderungen für insolvenzgefährdete Unternehmen, sei das jetzt Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen dort, wo es niemandem wehtut, die gibt es auch. Da hätte ich auch noch einen Vorschlag mitgebracht, um mal die Debatte ein bisschen zu diversifizieren. Aber grundsätzlich sollte man natürlich diejenigen Vermögen, die jetzt da nicht produktiv sind, die aus Erbschaften und aus Überreichtum bestehen, die sollte man natürlich vorsichtig mit 1% ungefähr besteuern. Und dann könnte man eben den nötigen Schwung in die Wirtschaft bringen, sei das im öffentlichen Sektor, zum Beispiel im Gesundheits- und Pflegebereich, oder dass man eben gemeinwohlorientierte Unternehmen, nachhaltige Unternehmen fördert, damit wenigstens die nicht in die Insolvenz schlittern, wo ja natürlich jetzt alle gefährdet sind. Nicht nur die Großen, wir haben jetzt diese Rieseninsolvenzen mit Signa und mit KTM. Wir haben aber auch einige besonders nachhaltige Unternehmen, die noch nicht wettbewerbsfähig sind, weil sie durch ihre höheren ökologischen und sozialen Investitionen noch höhere Kosten haben. Und wenn man denen unter die Arme griffe, dann könnten wenigstens die zukunftsfähigen Unternehmen überleben. Und das wäre jetzt genau die richtige Maßnahme.
Wie sehen Sie das?
Also wird nicht funktionieren. Wenn ich jetzt, das habe ich in England gesehen, wenn ich jetzt auch noch in dieser schwierigen Situation, der wir stehen, noch dazu Steuern erhöhe, ja, und die Vermögen und die aktiven Leute aus dem Land noch vertreibe, dann wird es noch weiter hinuntergehen. Was ich machen muss, Nummer eins, wir brauchen eine stabile Regierung, die rational agiert. Wir müssen natürlich auch bei der Staat, kann jetzt nicht die Ausgaben kürzen, auch das wird nicht funktionieren. Das muss am Anfang sich aus der Krise wieder hinaus, nehmen wir es mal, manövrieren, dass man wieder entsprechend handlungsfähig ist. Und umgekehrt muss man eher die Steuern senken, die Anreize für wirtschaftliche Aktivitäten steigern. Und natürlich auch Dinge machen, zum Beispiel die ganzen bürokratischen Dinge vom Lieferkettengesetz bis vielleicht diversen Regeln beim Bauen und so weiter abschaffen, beziehungsweise deutlich reduzieren, damit ich mit den Karren wieder in den Schwung komme. Das gilt Regeln für künstliche Intelligenz, die wir in Europa haben, und arbeitsrechtliche Regelungen und so weiter. Ich glaube, anders wird es nicht gehen. Die Leute werden wieder die Ärmel hochkrempeln müssen, mehr arbeiten müssen, und dann wird es wieder funktionieren. Aber wenn ich jetzt sage, ja, ich mache noch mehr Regulierung, ich mache noch mehr Steuern, das kann nicht funktionieren. Ja? Also, wir haben uns bereits, und das gilt vor allem für ganz Europa, in eine Abstellposition bewegt oder manövriert. Weltweit kommt aus Amerika ein ganz anderer Wind, Herrn Trump, das sieht man, und von Herrn Musk, dort kommt weder ein Orkan, und entweder man passt sich an oder nicht. Und ja, wir haben sicherlich ein paar Themen, zum Beispiel die künstliche Intelligenzregulierung zum Beispiel, wo sich Europa schlicht und einfach aufs Abstellgleis gestellt hat, was nicht notwendig wäre. Und wenn man hier, sagen wir so, entbürokratisiert, entsprechend wieder ein positives Impetus macht, dann kann es funktionieren. In Deutschland sehe ich zum Beispiel einigermaßen positive Entwicklungen, obwohl jetzt auch bereits im Handelsblatt heute war, sehr, sehr viele Leute verlieren ihren Job, aber vielleicht könnte jetzt dann die neue Regierung das Ruder herumreißen. In Frankreich sieht man, und in England, dass es noch schlimmer wird.
Also ich sehe nicht, dass hier die Menschen aus Österreich scharenweise in die USA auswandern, wenn wir eine ganz sanfte Vermögenssteuer einheben oder eben auch zum Beispiel in den Gesundheits- und Pflegebereich investieren, weil die Länder mit den höchsten Steuer- und Abgabenquoten, das sind eben nicht die USA, sondern das sind skandinavische Länder, und dort ist eine höhere Lebensqualität als bei uns. Dort sind auch, wenn Menschen sich überlegen abzuwandern, würden sie eben dorthin ziehen. Und ich glaube, dass in der Zukunft viel, viel stärker ins Gewicht fällt, wie die Lebensqualität ist. Also wie die Beschäftigungssituation, die Beschäftigungsqualität, wie die Gesundheitsversorgung, wie das Bildungssystem ist. Und das wird einfach mehr ins Gewicht fallen, ob jetzt die Steuern um 3% höher oder niedriger sind. Und diese super sanfte Vermögensteuer von 1%, die ja nur 10% der Bevölkerung betreffen würde, 90% wären ja gar nicht betroffen von dieser sanften Vermögensbesteuerung, die würde den Reichen überhaupt nicht auffallen, weil die haben so starke Vermögenszuwächse. Du sagst dir selber immer, dass du 8 oder 10% Rendite hast. Das heißt, wenn du 8 oder 10% Rendite hast und eine 1%ige Vermögensteuer, dann hast du um 1% weniger Rendite. Das heißt, es fällt dir gar nicht auf. Du merkst das gar nicht.
Also die Aussage
ist, deswegen auch nicht in die USA auswandern, und es werden auch die anderen Vermögenden auch nicht tun, denen vielleicht Geld nicht alles ist. Vielleicht wandern davon 3 aus. Aber die halt mehr auf Lebensqualität setzen, die werden dann sicher gerne da bleiben.
Also der Sache muss ich widersprechen. Gerade Bildungssystem war ein Argument, was gebracht wurde. Das Bildungssystem ist leider bei uns nicht mehr ein Vorzeigeprojekt beispielsweise. Ja, gibt es andere Länder, wo es deutlich besser ist. Also da zu sagen, die Leute bleiben im Bildungssystem als realitätsfern. Ja, mittlerweile, wenn man Geld hat, kann man die Kinder auf eine Privatschule schicken, und sonst ist das Bildungssystem schon ziemlich schlecht geworden.
Ja, darum muss man investieren ins Bildungssystem.
Nein, muss man die Anreize anders schaffen. Wir haben leider Gottes einen Anreiz, der Arbeiten bestraft, Leistung bestraft und ähnliches. Und Arbeiten muss sich lohnen, Leistung muss sich lohnen, und dann werden wir auch einen Karren wieder aus dem Dreck bekommen. Weil Tatsache ist, seit Corona arbeitet der Durchschnittseuropäer 5 Stunden weniger und der Durchschnittsösterreicher 6 Stunden weniger. Wenn ich weniger arbeite, kann ich am Ende weniger Wohlstand schaffen. Wenn ich sage, ich habe weniger Arbeitskräfte, weil ich will Leute weniger arbeiten, und einer hat sogar vorgeschlagen, 32 Stunden, dann kann ich weniger Häuser bauen, weniger im Restaurant weniger kochen, weniger Busse fahren, weniger habe ich weniger Lehrer, weniger Ärzte und kann weniger Leistungen erbringen. Und dann sinkt der Wohlstand. Also wenn ich dann noch Staatsdefizite arbeiten. Habe und Geld drucke, dann habe ich eine Geldentwertung der Sonderklasse, das nennt sich Inflation.
Also das weniger Arbeiten seit der Pandemie hat verschiedene Ursachen. Erstens ist, dass auch Männer gerne in die Karenz gehen. Das ist eine positive Reaktion. Das zweite ist, dass man nicht mehr jeden sinnlosen Job annimmt. Das ist auch eine positive Reaktion. Das dritte ist, dass wir in der Rezession sind und dass deshalb weniger gearbeitet wird. Das ist keine gute Konsequenz. Aber Investitionen sowohl in das Bildungssystem, aber vor allem in das Gesundheits- und Pflegesystem. Also wenn wir was aus der Pandemie lernen können, ist, dass wir uns auf zukünftige Gesundheitskrisen vorbereiten durch ein besseres Gesundheitssystem. Und da muss man nicht nur mehr, sondern vor allem qualitativ bessere und menschlichere Arbeitsplätze schaffen. Und da ist das Geld sinnvoll investiert in den Standort.
Jetzt sind Ihnen beiden, und das ist sehr auffällig gewesen, Investitionen jetzt in der Krise wichtig, um die Wirtschaft in Gang zu bringen, um das Bildungssystem und das Gesundheitssystem auf Vordermann zu bringen, jedenfalls Ausgaben des Staates. Ist es überhaupt nicht wichtig, dass das Budget in Ordnung gebracht werden muss? Kann es ruhig bei 4% Neuverschuldung sein? 5, 6, Frankreich?
Also es geht nicht auf Dauer. Also man müsste dann tatsächlich auch verfassungsmäßig Regel einschieben, wenn es der Wirtschaft wieder besser läuft, dass wieder auch die Schuldenquote gesenkt wird. Aber das hat man 1929 in der Wirtschaftskrise in Amerika gesehen, wenn man in einer schweren Krise noch den Gürtel länger bei den Staatsfinanzen schnallt, dann wird es schlimmer. Ja? Und Österreich hat noch einen gewissen fiskalischen Spielraum. Deutschland hat fairerweise einen größeren. Ja, auch Deutschland sollte ihn nutzen, da gibt es auch genügend Empfehlungen.
Aber wir riskieren doch, dass wir hinuntergeratet werden, wenn unsere Staatsfinanzen aus dem Ruder laufen.
Ich glaube, da haben wir Österreich hat noch Spielraum, Deutschland hat relativ viel Spielraum, glücklicherweise Holland hat Spielraum, Frankreich hat keinen mehr und England auch nicht mehr. Sage ich auch dazu. Frankreich hat deutlich höhere Staatsschulden. Das heißt, es muss eine nachhaltige wachstumsfördernde Wirtschaftspolitik geschehen, sodass ich dann wieder ins Wachsen komme. Und da muss ich die Ärmel hochkrempeln, da muss ich die Anreize schaffen und dann muss ich wieder solide Staatsfinanzen haben.
Also der Spielraum für die Staatsverschuldung würde auf 100% ansteigen, wenn wir das System wechseln würden, wenn wir uns nicht auf den Finanzmärkten verschulden müssten. Kurz verschluckt.
Ja, und Sie werden auch kurz einen Schluck trinken gerne.
Genau,
also Zeit haben wir dann schon auch noch, dass wir einen Schluck trinken.
Ja, also, naja, niemand erstickt
in diesem Studio.
Ein Systemwechsel ringt selbst mir die Stimme ab, der darin besteht, dass wir uns nicht den Finanzmärkten ausliefern und die Finanzmärkte raten dann das Risiko eines Staates und entsprechend gehen die Zinsen auf. Derzeit sind wir schon wieder bei 3% Verzinsung der langfristigen Staatsschulden. USA sind bei 4% und 4% Verzinsung der österreichischen Staatsschulden würde im Jahr 16 Milliarden Euro Ausgaben des Staates bewirken. Derzeit sind wir zum Glück nur bei 2% Verzinsung. Das heißt, derzeit bewegen wir uns nur in Richtung 8 Milliarden Euro pro Jahr mal 4 für die nächsten 4 Jahre sind das 32 Milliarden Euro Zinsen für die Staatsschulden. Der Konsolidierungsbedarf beträgt 15 bis 23 Milliarden, deutlich weniger. Das heißt, wenn wir auf das System der Modern Monetary Theory, das heißt, die öffentliche demokratische Zentralbank gibt direkt Kredit an den Staat, zumindest bis zur Maastricht-Grenze von 60% zu 0%, das ist nämlich der Druckkostenpreis von digitalem Geld heute, dann ersparen wir uns, dann kürzen wir die Ausgaben um 32 Milliarden Euro pro Jahr, wir ersparen uns das und das wäre eine ausgabenseitige Budgetkonsolidierung und wir würden deutlich unter die Maastricht-Kriterien kommen. Interessanterweise diskutiert das niemand, weil halt viele Interessen dran hängen, dass wir also die Staatsanleihen auf die Märkte hauen und dann viele Menschen an diesen Zinsen profitieren. Aber es sind eben nicht viele, sondern es ist eine vermögende Elite, die den ganz großen Anteil der Vermögenseinkommen lukriert.
Also ich glaube, da werden Sie sogar einen Donald Trump einen Fan finden, weil der Donald Trump will ja die Unabhängigkeit der Fed abschaffen, sie unter die US Treasury geben und praktisch die Zinsen sagen, gesagt, Zinsen sind böse.
Das ist die Nationalbank,
ja, die Fed. Ja, die amerikanische Zentralbank. Und bei uns auch ist es tatsächlich so, dass natürlich wenn ich die Zinsen senke und gleichzeitig stark fiskalische Maßnahmen setze, dann habe ich eine starke Inflation. Weil der Herr Felber hat ja gesagt, Geld drucken praktisch, ja, das sind die Druckkosten, das klassische Finanzierung aus der Notenpresse. Wenn ich eine Mangelwirtschaft habe, in der wir derzeit sind, aus verschiedenen Gründen, aufgrund von Militarismus, aufgrund von weniger Arbeiten, aufgrund von politischen Krisen und Ähnliches, ja, dann, wenn ich mehr Geld drucke und nicht mehr Produkte dann produziere, dann ist einfach das Geld weniger wert, dann kann ich mir einfach weniger kaufen. und dann verarmt die Masse der Bevölkerung, die keine harten Vermögenswerte hat. Das liegt Natur der Sache. Das also ist erstens, Finanzierung durch die Notenpresse. Das geht nur in der Überflusswirtschaft, ja, und die haben wir nicht.
Lieber Gerald, es gibt noch was anderes als die Zwischenkriegsinflation. Es gibt auch eine moderate Inflation, die nicht schadet. Erstens stimmt es einfach nicht, was du sagst. Japan hat eine Staatsverschuldung von 250% der Wirtschaftsleistung, hat kein Inflationsproblem. Und zweitens ist das ja nicht das, was ich vorschlage. Ich schlage vor, dass wir bis 60% der Wirtschaftsleistung den Staat direkt finanzieren. Das ist übrigens weiterhin eine unabhängige Notenbank, die aber ein anderes Statut, ein anderes Ziel hat, durch eine Änderung des EU-Vertrages, Artikel 128, nämlich dass der Zentralbank erlaubt wird, eben nur im Ausmaß dieser 60% der Wirtschaftsleistung direkt den Staat zu finanzieren zum Zinssatz von null. Das würde uns bereits 32 Milliarden Euro sparen. Und wenn diese 32 Milliarden Euro Staatsausgaben entfallen, dann kreiert das einfach keine Inflation. Das stimmt einfach nicht, sondern dann hätten wir einfach ein saniertes Budget. Und die Verlierer von dieser Aktion gibt es natürlich auch. Das sind die Vermögenden, die leistungslos und arbeitslos die Zinsen für ihre Staatsanleihen lukrieren. Und das braucht es einfach also nicht. Die haben schon genug Geld, die brauchen das nicht. Und hier wäre das Geld besser investiert, wenn diese 32 Milliarden A das Budget sanieren. Dann gibt es auch keine zusätzlichen Ausgaben und auch keine Inflation. Und andererseits aber schon zusätzliche Ausgaben im Gesundheits- und Bildungssystem und im Pflegesystem. Das kreiert auch keine Inflation. Also das wäre einfach nur sinnvoll.
Also, hört sich großartig an.
Nein, es geht leider nicht so. Es gab
Es gab schon
Zeiten von Nullzinsen. Und die hat natürlich einerseits das Argument, die Vermögenden wollen das nicht, die Vermögen wollen alle Nullzinsen, aber bei Nullzinsen werden natürlich dann die Preise für alle Vermögenswerte massiv steigen. Ja? Wenn jetzt Nullzinsen sind, werden Immobilien, Aktien, Kryptowährungen, alles, auch Anleihen, massiv in die Höhe gehen, hat man ja gesehen in den Jahren zwischen 2010 und dann 2020, wo die Zinsen null waren. Der einzige Unterschied zu damals ist, damals hatten wir noch mehr eine Überflusswirtschaft. Das heißt, wenn mehr Geld gedruckt wurde oder aus der Zentralbank gekommen ist, aus welchem Weg auch immer, dann habe ich auch mehr produziert. Und jetzt haben wir aber aufgrund der geopolitischen Gegebenheiten, einer Deglobalisierung, einer politischen Krise weltweit und auch das Ressourcen Richtung Rüstung gehen und auch die Bevölkerung weniger arbeitet, das schlicht einfach das Problem, dass wenn ich jetzt mehr Geld in den Umlauf bringe, nicht einfach mehr Häuser gebaut werden oder mehr Flugzeuge produziert werden, mehr Autos produziert werden teilweise, sondern dass ich einfach gar nicht mehr die Ressourcen dafür habe oder mehr Ärzte, mehr Gesundheitsdienstleistungen erbracht werden. Ich habe nicht mehr die Ärzte, also nicht mehr so viel arbeiten wollen. Und dann habe ich natürlich eine Gelderodierung, eine
Entschuldigung,
Gelderwertung.
Gerhard, aber wenn du jetzt von Gelddrucken sprichst, dann muss ich dich jetzt noch einmal korrigieren. Das ist einfach falsch, weil es würde ja nicht mehr Geld in Umlauf kommen, die Geldmenge würde nicht steigen, sondern anstatt dass sich der Staat bei den Geschäftsbanken verschuldet, die sich ja davor genau die gleiche Geldmenge bei der Zentralbank ausleihen müssen, leiht die Zentralbank dasselbe Geld dem Staat direkt bei der exakt gleichen. Es gibt keine zusätzliche Geldmenge. Geld wird nicht gedruckt. Das ist einfach Falschinformation, was du da in Umlauf bringst. Und das weiß man mittlerweile auch im Wirtschaftsstudium, dass das einfach nicht stimmt. Ich schlage keine Erhöhung der Geldmenge vor. Und Teil dieses Vorschlags ist es einfach nur, dass wir den Umweg der Staatsfinanzierung nicht über den privaten Finanzsektor machen und viele Zinsen ausverteilen, sondern dass wir direkt über die öffentliche Zentralbank den demokratischen Staat finanzieren, zu zinsfreien Konditionen.
Fairerweise haben wir kurzes Schlusswort, weil wir schon am Ende sind.
Fairerweise haben wir ja sogar so ein System, dass am Ende die der Staat begibt Staatsanleihen. Das ist etwas, was ja Leute kaufen. Der hat einen Zinssatz. Und wenn der beispielsweise null ist oder sogar negativ, gab es ja, hat dann oft die Staatsanleihe die Zentralbank gekauft, weil es niemand anderer da war. Also das hatten wir ja schon, das System, muss man dazu sagen.
Wir haben eine Finanzwirtschaftsvorlesung hier gehabt.
Absolut.
24.at und Join nochmal in Ruhe nachschauen und vielleicht ein paar Begriffe googeln.
Aber wir sagen jedenfalls danke, dass Sie beide bei uns im Studio waren und dass Sie zu uns gekommen sind.
Danke sehr.
Und wünschen Ihnen zu Hause jetzt noch einen schönen Abend. Bei uns geht's weiter mit Wild umstritten. Und wenn Sie möchten, dann sehen Sie uns beide morgen wieder.
Schönen Abend.